أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Willkommen liebe Geschwister zum Vortrag, und vielleicht wird das tatsächlich heute der letzte Vortrag. Letztes Mal ist es doch nicht der letzte Vortrag über Tadabbur dieser edlen Sure geworden. Wir haben noch zwei Ayat, also drei Ayat oder zwei Ayat, insha'Allah ta'ala, die wir uns näher betrachten wollen und über die wir nachsinnen möchten. Wir waren ja stehen geblieben bei der Aussage Allahs Azza wa Jal: Gewiss, für diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, wird es die Gärten des Paradieses zur gastlichen Aufnahme geben. Wir haben über Al-Firdaus geredet. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns den Eintritt in Al-Firdaus gewähren, ohne vorherige Strafe und ohne vorherige Abrechnung. Allah Azza wa Jalla sagt, ewig darin zu bleiben, und sie werden nicht begehren, davon wegzugehen. Also das Paradies ist so schön, dass keiner sagen wird, ich möchte was anderes. Und das deutet natürlich auf der einen Seite darauf hin, dass es sehr schön ist dort. Aber selbst wenn du etwas Schönes hast, dann wird es mit der Zeit langweilig, egal wie schön in der Dunya. Ich rede jetzt nicht über das Paradies, aber in der Dunya, wenn jemand ein schönes Schloss hat, irgendwann sagt er, ich will mal was anderes. Der Mensch ist so, er kriegt nie genug. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn der Sohn Adams einen Fluss voller Geld hätte oder Gold, dann würde er sich einen zweiten Fluss wünschen. Und wenn er zwei hat, dann den nächsten Fluss voller Gold. Und sein Mund wird nur durch Erde voll. Also wann hat er genug? Wenn er stirbt. Sein Mund wird voll, wann? Wenn er eben begraben wird. Das heißt, solange der Muslim, solange der Mensch, ob Muslim oder nicht Muslim, solange der Mensch lebt, will er mehr. Das ist natürlich, das ist auch nicht haram, ja, also das ist eine natürliche Sache, dass jeder gerne mehr möchte. Und der Muslim will mehr, um auch mehr Gutes zu tun, damit mehr zu spenden. Also das hat jetzt nicht damit zu tun, dass es haram ist. Und wenn du eine Sache hast, irgendwann hast du nicht mehr diese Sehnsucht danach, weil du das schon kennst. Im Paradies wird das nicht der Fall sein. Möge Allah uns ins Paradies eintreten lassen. خالدين فيها, sie werden ewig darin bleiben. لا يبغون عنها حولا, sie wollen sich überhaupt nicht zu etwas anderem hinwenden. Das bedeutet also, der Genuss im Paradies wird immer erneuert. Es gibt immer einen schöneren Genuss, immer einen besseren Genuss. Und dazu gibt es Beispiele, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran, dass sie Früchte essen, يوم القيام, also fil Jannah, die Paradiesbewohner, möge Allah uns dazu zählen. Und dann sagen sie was? Diese Früchte kennen wir bereits. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten bei der Deutung dieser Ayah. Entweder gemeint ist, wir kennen sie bereits in der Dunya. Ich weiß, was ein Apfel ist, ich weiß, was eine Banane ist. Und dann findest du einen Apfel, eine Banane, eine Erdbeere, eine Wassermelone im Paradies. Aber der Geschmack ist natürlich ein ganz anderer. Also sie ähneln sich. Sie müssen nicht in der Form oder im Aussehen ähneln, aber sie ähneln sich in der Bezeichnung. Das ist ein Apfel und das ist ein Apfel. In der Dunya ein Apfel, im Paradies ein Apfel. In der Dunya eine Banane, im Paradies eine Banane. Entweder das ist gemeint, wir kennen das, also das haben wir ja schon mal bekommen, sagen die Paradiesbewohner. Oder die anderen Tafsir-Gelehrten sagen, gemeint ist, wir kennen es bereits im Paradies. Den Apfel, einen ähnlichen, haben wir schon bekommen und der schmeckt umso besser. Wir haben bereits eine Banane bekommen, wir Paradiesbewohner, aber diese Banane schmeckt besser. Und so weiter. Das heißt, es hört nicht auf, besser zu werden im Paradies. Ein weiteres Beispiel ist das Aussehen, das hatten wir schon mal erwähnt, dass die Männer, wenn sie dann zu ihren Ehefrauen gehen und dann sagt die Ehefrau, du bist schöner geworden. Und der Mann sagt zur Ehefrau, du bist schöner, auch schöner geworden. Auch das Aussehen wird immer besser. Allgemein also der Genuss des Paradieses hat keine Obergrenze. Wo du sagst, so, das hört jetzt auf, so, und dieser Genuss bleibt jetzt. Nein, nein, es wird immer besser, immer besser, immer besser, immer schöner, immer herrlicher. Das führt dazu, dass du sagst, wo soll ich denn sonst hin? Warum soll ich da weg? Und trotzdem gibt es unterschiedliche Stufen. Also es wird bei jedem besser. Keiner im Paradies will raus aus dem Paradies. Es ist immer gut, egal in welcher Stufe. Nur dass ja die Intensität des Genusses oder die Vielfalt des Genusses unterschiedlich ist. Ein Beispiel ist dafür, wie oft man Allah sieht. Die einen sehen ihn jede Woche auf diesem Markt im Firdaus. Die anderen sehen ihn nicht jede Woche. Aber zumindest einmal sieht ihn jeder im Paradies. Aber wie oft, je nachdem, welche Stellung du hast im Paradies, wie viel du gearbeitet hast in der Dunya und je nachdem, wie hoch du bist, in welcher Ebene, in welcher Stufe du bist, desto öfter siehst du Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah uns erlauben, ihn zu sehen, wann wie immer wir auch wollen. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا آية 109 Sag, wenn das Meer Tinte für die Worte meines Herrn wäre, würde das Meer wahrlich zu Ende gehen, bevor die Worte meines Herrn zu Ende gingen, auch wenn wir als Nachschub noch einmal seinesgleichen hinzubrächten. Dies ist ein Gleichnis, das Allah subhanahu wa ta'ala hier erwähnt. Zum Schluss also dieser Sure sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ist imstande, noch viel mehr zu sagen. Das, was in Surat al-Kahf erwähnt wurde, diese vier Geschichten, plus das Thema über Iblis und dass er sich nicht niederwerfen wollte vor Adam und die anderen Aspekte, die in Surat al-Kahf erwähnt wurden. Das ist nicht das Ende des Wortschatzes Allah subhanahu wa ta'ala. Der Mensch sagt, ich bin am Ende mit meinem Wortschatz. Ich finde nichts mehr, was ich sagen soll. Ich bin mit meinem Latein am Ende, sagt man. Das ist der Mensch, der begrenzt ist. Aber Allah kann noch viel mehr sagen. Also diese Sure hat so viel Inhalt. So viele Lehren und das ist noch nichts. Allah subhanahu wa ta'ala kann viel mehr. Und Allah subhanahu wa ta'ala, seine Worte sind viel mehr. Und hier gibt uns Allah ein Gleichnis, damit wir diese Gewaltigkeit der Worte Allahs ansatzweise nachvollziehen. Wir können es nicht umfassen. Die Eigenschaften Allahs können wir nicht umfassen. Sein Wissen können wir nicht umfassen. Seine Gerechtigkeit können wir nicht umfassen. Was heißt umfassen? Also, dass wir jeden einzelnen Aspekt kennen. Allah ist gewaltiger. Es gibt Namen Allahs, die kennt kein Geschöpf. Es gibt Eigenschaften Allahs, die kennt niemand. Und der Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, Yawm al-Qiyamah, wenn ich mich niederwerfe, ja, bei dieser größten Fürsprache überhaupt, Nachdem alle anderen Propheten vor ihm sagen, den Leuten sagen, nee, geh zum nächsten Prophet, bis eben der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam aufgesucht wird von den Menschen und sie sagen, ja Rasulallah, bitte lege für uns Fürsprache ein. Dann wirft er sich nieder vor Allah subhanahu wa ta'ala und er sagt, dann eröffnen sich mich Lobpreisungen, die ich noch nicht kannte. Also er wird Allah anflehen mit anhand von Bittgebeten, anhand von Lob, was er in der Dunya noch nie gesagt hat. Denn er ist für Al-Akhirah. Und Allah gibt ihm umso mehr Wissen. Das heißt, das, was wir über Allah wissen, ist nichts. Wie herrlich muss dann Allah sein? Subhanahu wa ta'ala. Wenn das, was wir über Allah kennen, nichts ist im Gegensatz zu dem, was oder wer Allah tatsächlich ist. Subhana. Wie herrlich muss dann Allah sein, subhanahu wa ta'ala. Der Offenbarungsanlass dieser Ayah lautet, wie Ibn Abbas radiallahu anhu gesagt hat, eben diese Geschichte, dass die Leute aus Quraysh gesagt haben zu den Juden, wir wollen ein paar Sachen erfragen, die nur ein Prophet beantworten kann. Und dann hat er ihnen ja gesagt, fragt ihn nach der Seele, fragt ihn nach den sieben Schläfern und fragt ihn nach diesem Herrscher, diesem gerechten Herrscher. Die Juden sagten, wir haben viel Wissen. Die Juden waren überheblich, also vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und die sagen, wer bist du? Wir haben Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala. Wir kennen Allah, wir haben die Tora. Wir wissen mehr Bescheid. Und daraufhin hat Allah erwähnt, sag, wenn das Meer Tinte für die Worte meines Herrn wäre und so weiter. Also die Tora ist nicht das Ende. Weil sie haben gesagt, das war's, wir haben die Tora, das hört hier auf jetzt. Es gibt nicht mehr Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala. Und da kam eben als Antwort diese Ayah, Allahs Worte hören nicht auf. Jetzt kommt natürlich, kann keiner natürlich jetzt kommen und sagen, okay, nach dem Koran wird es dann noch ein Koran geben. Nein, sondern im Koran steht, dass es das letzte offenbarte Buch ist, also der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, der letzte Prophet sein wird. Das stand vorher nicht, ganz im Gegenteil. In den vorherigen Werken, also Schriften, offenbarten Büchern, stand und steht, dass es einen Propheten noch gibt nach Isa a.s. Also Allah azza wa jalla antwortet mit dieser Ayah auf die Behauptung der Juden, dass das Wissen vollendet und vollbracht ist mit der Tora. Es gibt nichts mehr zu sagen. Und da sagt Allah, doch, die Worte Allah subhanahu wa ta'ala hören nicht auf. Ibn Uthaymin rahimahullah sagt, gemeint ist mit den Worten Allahs zwei Sachen. Einmal die kosmischen Worte Allahs, wenn man das so übersetzen will, die universellen Worte Allahs und einmal die rezitierten Worte Allahs. Was sind die kosmischen, universellen Worte Allahs? Seine Schöpfung. Warum ist das, wie, das sind die Worte Allahs? Wie, was soll man darunter verstehen? Ja? Ja, dann sind das ja nicht die Worte Allahs, sondern die Worte der Schöpfung, wenn sie ihn lobpreisen. Ja? Barakallahu fiik. Allah sagt, sei und es ist. Das heißt also, diese Schöpfung entstand mit dem Befehl Allahs. Deswegen sind das die Worte Allahs. Also, Allah hat befohlen, dass diese Schöpfung existieren soll. Allah sagt im Koran, wenn er etwas machen möchte, dann sagt er, sei, dann ist es. Also dann tritt es auch ein. Subhanahu wa ta'ala. Also ist die Schöpfung, das sind die universellen Worte Allahs, die kosmischen Worte Allahs, subhanahu wa ta'ala. Und was sind die religiösen Worte Allahs? Ja? Die Offenbarung, die Gebote, das, was im Koran steht, die Tora in ihrer ungefälschten Form, das Evangelium in der ungefälschten Form, also zur Zeit von Isa eben, alaihis salam, bevor es gefälscht wurde, oder die Tora zur Zeit von Musa, alaihis salam, bevor es gefälscht wurde, und Az-Zabur, die Psalmen von Dawud, alaihis salam, die Schriften von Musa und Ibrahim, alaihim as-salam. Das sind die Worte Allahs, subhanahu wa ta'ala. Was bedeutet also dieses Gleichnis? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wenn das Meer Tinte wäre, und wir wissen, wie gewaltig das Meer ist, und mit diesem Meer würden Worte geschrieben werden, also du nimmst diese Tinte und schreibst Wörter. Wie viele Wörter werden das sein? Unzählige. Und dann fügst du nochmal Tinte so viel wie das Meer. Und die Worte Allahs hören nicht auf. Warum? Weil Allahs Wissen nicht aufhört. Weil Allahs Macht und Fähigkeit nicht aufhört. Weil Allahs Weisheit nicht aufhört. Subhanahu wa ta'ala. Und dieses Beispiel wurde auch in einer anderen Aya erwähnt. Und zwar sagt Allah Azza wa Jal, und wenn auch das, was es auf der Erde an Bäumen gibt, Schreibrohre wären. Alle Bäume auf der Erde wären Schreibrohre, Stifte. Und das gesamte Meer und danach 7 weitere Meere als Nachschub Tinte wären, würden die Worte Allahs nicht zu Ende gehen. Denn Allah ist allmächtig und allweise. Welches Gefühl müssen wir jetzt haben, wenn wir diese Ayah hören? Stell dir mal vor, du kennst einen Menschen. Sagen wir mal, das ist so ein Anwalt. Und dieser Anwalt ist bekannt dafür, dass er ein wanderndes Lexikon ist. Der kennt sich aus, wortgewandt. Anwälte müssen gut reden können vor dem, ja, während der Verhandlung. Der kennt sich aus mit dem Gesetz. Welches Gefühl hast du? Und auf der anderen Seite kennst du einen Anwalt, der kann keine 2 Sätze sagen. Die Gesetze, die kennt er gerade noch so, der muss immer nachgucken, was für ein Paragraph war das. Was ist jetzt der Unterschied vom Gefühl her? Ja? Geborgenheit, Sicherheit. Machst du dir da Sorgen, wenn du so einen Anwalt hast, der es drauf hat? Es gibt ja Anwälte, die sind bekannt. Ja? Also es gibt ja in der ganzen Geschichte der Menschheit gab es immer mal so redegewandte Leute. Es gibt Leute, die gewinnen jeden Fall. Das ist ein Mensch, der irren kann, der schwach ist, der nicht alles weiß. Oder ein Gelehrter zum Beispiel, ein Gelehrter, der Allahumma barik, ein riesengroß Gelehrter, der hat Wissen über viele Wissenschaften. Wenn er dir sagt, قال الله عز وجل und der Beleg ist hier und der Hadith ist hier, aber der andere ist nicht authentisch, weil die Überlieferungskette und deswegen hat der Ulema gesagt, der und Zitat und im Buch Seite 84 Band Nummer 3 sagt er und so. Wie empfindest du dann, wenn er sagt, deswegen ist die Antwort dies und jenes? Da empfindest du, Alhamdulillah, Mashallah, der hat's drauf, dieser Gelehrte. Das muss stimmen. Und doch kann er falsch liegen, oder nicht? Das bedeutet, wenn du weißt, Allahs Worte sind unendlich. Denn Allahs Wissen ist unendlich. Allahs Macht ist unendlich. Dann musst du auch diese Geborgenheit empfinden. Und dass du weißt, dieses Buch hier, Al-Quran, ist nicht von irgendeinem Autor, der ein bisschen Wissen hat. Es gibt Bücher, die haben Jahrzehnte überlebt, dass sie eben grundlegende Bücher in bestimmten Disziplinen sind. Ob in der Medizin oder in der Mathematik, in der Chemie. Alle Gelehrten und Wissenschaften beziehen sich auf das Buch. Das gibt's in unterschiedlichen Wissenschaften. Wenn du nun weißt, derjenige, der diese Worte gesprochen hat, ist Allah subhanahu wa ta'ala, dann kriegst du nicht genug von diesem Wort. Du kriegst nicht genug. Schaut euch diesen Koran an, liebe Geschwister. Welchen Text kannst du unzählige Male lesen und dir wird nicht langweilig? Egal wie schön das Buch ist, von Menschen verfasst, egal wie schön der Brief ist, irgendwann ist gut, oder nicht? Irgendwann, okay, jetzt reicht, außer du musst das Buch, das Gedicht zum 1000. Mal durchnehmen, ansonsten kriegst du eine 6 in Deutsch, ja, zwanghaft, ja. Schaut euch an, wie oft lest ihr Surat al-Fatiha. Und es macht immer wieder Spaß. Oder nicht? Also welcher Muslim sagt, oh nee, schon wieder jetzt. Selbst wenn du es nicht verstehst, selbst die Leute, die kein Arabisch können, sobald Koran gelesen wird, tut es ihnen gut. Und ihr kennt ja vielleicht dieses Video, da eine Sheikh al-Arif hat mal diesen Test gemacht. Der hat gesagt, einem Nicht-Muslim, guck mal, ich sage jetzt zwei Sätze vor, ich werde zwei Sätze rezitieren. Einer davon ist Koran, der andere ist mein Satz. Und dann hat er irgendwann einen Satz, der Junge ist in zur Schule gegangen, hat einen Apfel gegessen oder sowas. Dhahaba at-tiflu ila al-madrasa wa akala tuffaha. Aber rezitiert. Dhahaba at-tiflu ila al-madrasa. Das ist kein Koran jetzt, ja? Der Junge ist zur Schule gegangen. Aber rezitiert hat das. Und dann hat er eine Ayah rezitiert. Und dann hat er gesagt, und gibt's da einen Unterschied? Hat er gesagt, ja. Beim ersten Satz habe ich gar nichts gespürt. Und beim zweiten Satz, oh, subhanallah. Und das finden wir sehr oft, letztens auch so ein Video, Al-Quran läuft und die Leute, ein Taxifahrer, hier von uns, der sagt mir, bei Allah, wallahi al-azim, zwei besoffene Leute kamen ins Auto rein. Die waren weg. Und er lässt Koran laufen im Auto. Als die Koran gehört haben, waren die so still und wieder normal im Kopf und haben zugehört, gesagt, was ist das? Wie schön ist das? Ja, das waren keine Muslime und der Verstand war nicht da. Al-Quran, Allah Azza wa Jalla sagte, es ist Shifa, Heilung. Und es ist auch Heilung auch bei Nicht-Muslimen, nicht nur bei einem Muslim erst recht. Aber auch bei Nicht-Muslimen. Und deswegen ist ja auch die Ruqya für Nicht-Muslime erlaubt. Also du darfst einen Nicht-Muslim mit Koran behandeln. Warum? Koran ist Medizin für jeden. Das sind die Worte Allahs, Jalla Jalaluhu. Allah kann noch viel mehr sagen als dieser Koran. Wenn dieser Koran schon so herrlich ist. Wie geht's dann denn weiter? Deswegen bitten wir Allah, dass er uns erlaubt, ins Paradies einzutreten, damit wir mit ihm reden. Allahu Akbar. Und es heißt, der Hadith ist nicht ganz authentisch, aber es heißt, dass Allah Azza wa Jal im Paradies Surat al-Rahman liest. Erwähnt Ibn al-Qayyim, Rahimahullah. Surat al-Rahman, von al-Rahman gelesen. Allahu Akbar. Also, gibt's was Schöneres auf dieser Welt? Wie sieht's dann aus mit dir, mit dem Koran? Wie sehr liebst du diesen Koran praktisch? Jeder von uns sagt, er liebt den Koran. Diese Behauptung gibt es bei jedem. Praktisch, wie sieht deine Dosis Koran aus? Wie geht's dir, wenn du nicht Koran liest? Geht's dir schlecht? Wie jemand, der nicht gegessen hat oder seine Medikamente nicht genommen hat? Oder, mir geht's gut? Was los? Fehlt dir was? Nö. Das heißt, wenn wir wissen, Allahs Worte sind unendlich, unendlich in der Weisheit, unendlich in der Schönheit, unendlich in der Wirkung, in der Heilung. Al-Fatiha, damit wurden Krankheiten behandelt. Du liest Al-Fatiha und weg ist die Krankheit. So wirkungsvoll ist der Koran. Und als gefragt wurde, ja, warum hat Umar ibn Khattab radiallahu an mit Al-Fatiha behandelt und es hat gewirkt und bei uns wirkt es nicht, da sagte man, ja, wo ist der Glaube von Umar ibn Khattab? Es geht ja nicht darum, dass du es einfach liest, sondern es geht darum, mit was für einem Glauben liest du diesen Koran. Also diese Aya ist eine Aya, die dich anspornt, mehr Koran zu lesen. Mehr über die Worte Allahs auch zu verstehen. Wir haben ja gesehen jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Vorträge am Ende das geworden sind, hier ist Tadabbur Surat al-Kahf, das ist ja noch nichts. Also das ist ja eine Zusammenfassung von dem, was in den Tafsirbüchern steht. Schaut, wie viele Lehren es in diesen Worten gibt. Und daher sollte jeder Muslim sich mit dem Koran befassen. Ibn Taymiyyah rahimahullah am Ende seines Lebens sagte er, hätte ich meine Zeit doch komplett dem Koran gewidmet. Sheikh al-Huwaini, auch möge Allah ihn heilen, ein zeitgenössischer Gelehrter, hat auch das gesagt. Hätte ich doch, er ist Hadith-Wissenschaftler, ein großer Hadith-Wissenschaftler. Er sagte, hätte ich doch meine Zeit dem Koran gewidmet. Haben die kein Koran gelesen? Natürlich haben die den Koran gelesen. Sheikh Al-Huwaini hat Tafsir ibn Kathir analysiert, die Ahadithe. Ich weiß gar nicht, wie viele Bände das geworden sind. Ja. Unzählige Bände. Ja. Tafsir ibn Kathir, die Ahadithe untersucht, ob sie schwach sind und nicht schwach sind. Also die haben sich mit dem Koran befasst. Aber welcher Sahabi war das? Der sagte, ich weiß es nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall ein Sahabi sagte, Al-Quran ist die Tafel Allahs. Wisst ihr, was eine Tafel ist? Also ein Tisch, der gedeckt ist. Das ist eine Tafel. Ja? Ein gedeckter Tisch, ja, mit Essen, Trinken und so weiter. Ja? Ein Festmahl. Der Quran ist ein Festmahl Allahs, von dem man nicht genug bekommt. Und derjenige also, der merkt, ich habe keine Lust auf Koran, der weiß, der ist krank. Das ist ja genauso wie beim Essen. Wenn du die Appetitlosigkeit, permanent meine ich jetzt, ja, die Appetitlosigkeit, wenn du satt bist, natürlich, Alhamdulillah, wäre ja schlimm, wenn du ein nimmer satt bist, ja. Aber die Appetitlosigkeit, stell dir mal vor, besonders bei Krankheiten, dann es kann sein, der kann tagelang nichts essen. Nicht er will nicht, er kann's nicht. Kann nicht essen. Das kann sogar so weit gehen, dass das Essen wieder rauskommt. Ja, weil eben die Appetitlosigkeit zu stark ist. Das ist eine Krankheit. Möge Allah uns bewahren. Und genau diese Appetitlosigkeit gibt's bei uns. Möge Allah uns heilen. Gegenüber dem Koran. Man hat keine Lust auf Koran. Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, wer nicht mehr kann, der soll eine Pause machen. Okay, das ist jetzt nicht so schlimm. Aber das Problem ist, wenn es tagelang geht, also wenn du tagelang nicht Koran liest, du bist krank. Das musst du wissen. Normalerweise braucht jeder Mensch tägliche Dosis Koran, außerhalb des Gebets jetzt. Es kann mal sein, du ein Tag, zwei Tage hast du mal den Koran nicht gelesen. Aber kann es sein, dass es tagelang geht, wochenlang? Das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Denn du brauchst diese Nahrung, die Worte Allah subhanahu wa ta'ala. As-Sa'di rahimahullah sagte, damit möchte Allah näher bringen, dass all diese Geschöpfe vergehen, aber die Worte Allahs subhanahu wa ta'ala nicht vergehen. Denn sie gehören, die Worte Allahs, Das ist eine Eigenschaft Allahs. Und die Eigenschaften Allahs gehen ja nicht vorbei. Also sein Wissen hört ja nicht auf. Sein Leben hört ja nicht auf. Dass er gerecht ist, hört nicht auf. Das sind Wesenseigenschaften. Im Gegensatz zu den Handlungseigenschaften. Die macht er, wann er will, und macht er eben nicht, wann er will. Ja? Er bestraft, wann er will, und hört auf mit der Strafe, wann er will. Aber die Wesenseigenschaften, das sind also Eigenschaften, die immerwährend sind. Und deswegen sagt er, das sind Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala, die immerwährend sind, wie sein Wissen, seine Weisheit, seine Macht, seine Gnade. Ar-Rabi' ibn Anas sagte, das Wissen der Menschen im Gegensatz zum Wissen Allahs ist genauso wie ein Tropfen in einem Meer. Und das hatten wir ja schon mal von wem gehört? Wer hat das gesagt? Na? Nee? Ja? Nee? Nein? Als er ihm gesagt hat, mein Wissen und dein Wissen im Gegensatz zum Wissen Allahs ist genauso wie wenn ein Vogel mit einem Schnabel im Meer eintaucht. Musa und Al-Khadr. Al-Khadr hat das zu Musa gesagt, alayhi salam. Die letzte Ayah, liebe Geschwister, da sagt Allah Azza wa Jal, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Sag, gewiss, ich bin nur ein menschliches Wesen gleich euch. Mir wird als Offenbarung eingegeben, dass euer Gott ein einziger Gott ist. Wer nun auf die Begegnung mit seinem Herrn hofft, der soll rechtschaffen handeln und beim Dienst an seinem Herrn ihm niemanden beigesellen. Was ist der Zusammenhang dieser Ayah mit dieser Sura? Ja? Genau, also Antwort auf die Juden und auch die Polytheisten, die eben Götzendiener waren. Es ist nur ein Gott. Weiter? Ja?
Vielleicht, dass man kein Schirk begehen soll?
Genau, also das ist das Fazit. Du sollst kein Schirk begehen, ja?
Ich glaube auch zu dem Punkt, also, dass man halt den Punkt, dass man sich überteilig ansehen soll, weil es persönlich nicht er ist, der ist ganz nur ein Übermittler.
Genau, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nur ein Übermittler ist. Ja?
Ich bin nur ein menschliches Wesen gleich euch. Das heißt, diese Worte sind von Allah, diese Worte sind nicht von mir und ich übermittle euch nur das, was Allah mir offenbart hat. Und eure hauptsächliche Aufgabe ist, Allah jemandem beizubringen.
Genau. Also, dass eben diese Worte nicht die Worte des Propheten sind, sondern die Worte Allahs, Azza wa Jal. Nochmal, was war Sinn oder der Grund dieser Sure? Die drei Fragen der Polytheisten, die von den Juden vorgeschlagen wurden. Ja, die haben gesagt, stellt diese drei Fragen, um was zu wissen? Was wollten sie? Genau, also sie wollten Fragen, die nur ein Prophet beantworten kann. Sie haben sich nicht vorstellen können, dass er sie beantworten wird. Und jetzt sagt er, so bitteschön, da ist die Antwort. Das zeigt, ich bin ein Prophet. Und diese Antworten, die ich euch gegeben habe, konnte ich nicht einfach geben, außer durch was? Durch die Offenbarung Allah subhanahu wa ta'ala. Sag gewiss, ich bin ja nur ein menschliches Wesen, gleich euch. Das heißt, ich habe nicht mehr Kenntnis, als irgendein normaler Mensch haben kann. Und ihr habt mich jetzt gefragt, ihr habt Fragen gestellt, die ich nicht wissen kann. Warum kann er sie nicht wissen? Ja? Weil er nur ein Mensch ist. Gut, ein Mensch kann ja lernen. Ja?
Damals war es ja nicht so wie heute, dass man Internet hat oder so. Aber wenn man gelernt hat, dann muss man ja zu dem...
Genau, zu dem Lehrer dann. Sie wussten ja alle, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam bei niemandem gelernt hat. Woher will er dann diese Details kennen über Dhul Qarnayn und über die sieben Schläfer und über die Seele, dass das eben die richtige Antwort ist, dass man kein Wissen hat über die Seele. Das heißt, die damaligen Juden, die wussten, dass das die richtigen Antworten waren. Also muss er was sein? Ein Prophet. Aber sie wollten es ja nicht wahrhaben. Und die Mekkaner, die Polytheisten, wollten es auch nicht wahrhaben. Also ist das die Antwort auf die Frage. Die Fragen, die gestellt wurden, und die Antwort lautet nun, so, ich habe euch die Fragen beantwortet, also ist was nun die Auswirkung? Folgt mir beim Tauhid. Ich bin ja jetzt ein Prophet, oder nicht? Müsstet ihr jetzt konsequenterweise bestätigen. Wenn dem so ist, dann achtet auf zwei Sachen. Und zwar, wer nun auf die Begegnung mit seinem Herrn hofft, der soll rechtschaffen handeln und beim Dienst an seinem Herrn ihm niemanden beigesellen. Was sagt Allah Azza wa Jalla also nochmal auf Arabisch? فَمَنْ كَانَ يَرُجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ. Wer nun auf die Begegnung mit seinem Herrn hofft. Also dieser Abschnitt der Ayah, das müsste man wirklich erst einmal nicht auf der Zunge, auf dem Herzen zergehen lassen. Freust du dich auf die Begegnung mit Allah? Gehörst du zu dieser Kategorie von Menschen? Hast du heute schon an die Begegnung mit Allah gedacht? Weil es kann ja sein, jemand sagt, ja, ich freue mich, sehr schön. Hast du heute gedacht an die Begegnung mit Allah? Nein. Wenn sich jemand auf ein Eis freut, dann hat er auch an Eis gedacht, oder nicht? Oh, es ist schönes Wetter, an was denke ich? Schönes Eis. Oder von mir aus Grillen im Garten oder Allahu A'lam irgendwas. Aber stell dir mal vor, jemand sagt, Allah, ich habe noch nie ans Grillen gedacht. Ist das so ein Grill? Wie nennt man das? Freund oder Typ? Natürlich nicht. Er denkt ja nie an diese Sache. Wenn du also behauptest, ja, ich freue mich auf die Begegnung mit Allah. Hast du dich heute gefreut auf die Begegnung mit Allah? Ja, wann denn? Wann war denn das? Als du gebetet hast, hast du daran gedacht, ich werde Allah begegnen. Ich werde sterben, heute, morgen, nächste Woche, nächstes Jahr, in 10 Jahren. Ich werde irgendwann mal sterben, das ist sicher. Und dann sehe ich endlich Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah uns die Freude auf seine Begegnung und unsere Herzen stärken. Und der Rasul sallallahu alaihi wa sallam sagt im Hadith, wer die Begegnung Allahs wünscht, den wünscht Allah zu begegnen. Und wer die Begegnung Allahs verabscheut, dessen Begegnung verabscheut Allah. Möge Allah uns davor bewahren, die Begegnung Allahs zu verabscheuen. Da fragten die Sahaba, aber wir alle verabscheuen doch den Tod. Also keiner freut sich auf den Tod. Es gibt einen Hadith, der ist unauthentisch. Tuhfatul Mu'min al-Maut. Das Geschenk des Gläubigen ist der Tod. Der ist nicht authentisch, aber die Bedeutung ist schon richtig. Wie, sollen wir uns alle umbringen jetzt? Nein. Aber, liebe Geschwister, wenn du wüsstest, in 5 Minuten wirst du sterben und du wirst neben dem Propheten sallallahu alaihi wasallam sitzen und mit ihm reden bei einem Glas Wasser aus dem Kauthar. Wer von euch sagt, nee, ich würde gern erstmal mein Swimmingpool fertig machen in der Dunya, ja, und gern auch mal so ein bisschen noch mit dem Auto, meinem neuen hier, cruisen in der Stadt. Wer von euch würde das sagen? Nee, ich will noch ein bisschen leben. Also jeder normale Mensch sagt, was will ich mit diesem Leben hier? Ich bin daneben den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Nur warum fürchten wir den Tod? Wir fürchten die Strafe nach dem Tod. Möge Allah uns vergeben. Aber würden wir sicher wissen, dass Allah uns vergeben hat, möge Allah uns vergeben, ja, dann würde ja kein Mensch noch eine Sekunde leben wollen. Das ist ja was ganz Normales. So, die Sahaba haben jetzt gefragt, ja, Rasulullah, bei jeder von uns verabscheut den Tod. Da sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, nicht das ist gemeint, sondern wenn man im Sterben liegt, möge Allah uns ein gutes Ende geben, möge Allah uns sterben lassen nach einer guten Tat und nicht nach einer Sünde. Wenn man im Sterben liegt, dann sieht man seinen Platz, entweder im Paradies oder in der Hölle. Möge Allah uns während dem Sterben unsere Plätze im Paradies sehen lassen. Ja, Rabbi, zeige uns die Plätze des Paradieses, wenn wir unsere letzten Atemzüge machen. Und wenn du deinen Platz im Paradies siehst, dann wünschst du dir, ins Paradies zu kommen. Also wünschst du dir, Allah zu begegnen. Dann bist du der Kandidat, dessen Begegnung Allah auch liebt. Wenn man aber im Sterben liegt, möge Allah uns davor bewahren, dass wir so einen Tod kosten. Und dann sehen wir, ja Rabbi, bewahre uns davor, die Hölle. Ja Rabbi, lass uns nicht die Hölle sehen, wenn wir sterben. Und auch nicht, nachdem wir gestorben sind. Ja Rabbi, verschone uns vor diesem Anblick. Willst du dann in die Akhira? Natürlich nicht. Wer will denn bitte schön in die Hölle? Aber es gibt kein Zurück mehr. Und deswegen sagte auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn der Verstorbene getragen wird hin zum Begräbnis, wenn es eine gute Seele war, dann sagt er, eilt mit mir. Macht mal schneller bitte. Ich will ins Grab. Weil dann geht das Leben los. Das schöne, wahre Leben. Aber wenn es eine schlechte Seele ist, möge Allah uns bewahren. Dann sagt er, wehe mir, wo nimmt ihr mich nur hin? Möge Allah uns bewahren davor. Möge Allah uns davor bewahren. Wenn also derjenige im Sterben liegt und er sieht die Hölle, dann verabscheut er die Begegnung Allahs und dann will Allah ihn nicht begegnen. Möge Allah uns davor bewahren. Dann ist es vorbei. Dann ist es vorbei. Aber ja Rabbi, wir glauben an dich. Und ja Rabbi, wir lieben dich. Und ja Rabbi, wir verabscheuen die Sünden. Wallahi al-Azim, ja Rabbi, wir verabscheuen die Sünden. Aber wir sind schwach. Wir sind schwach. So stärke unseren Glauben und rette uns, ja Rabbi. Rette uns vor den Sünden. Lass sie nicht zu, ja Rabbi. Und wenn wir gesündigt haben, dann vergebe uns. Und verleite uns zu einer raschen Reue, dass wir sofort um Vergebung bitten. Dass wir nicht erst Monate, Jahre später bereuen, sondern dass wir zügig bereuen. فَمَنْ يَرُجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ. Wie gesagt, diese Worte, da sollte man wirklich Zeit damit verbringen, diese Worte auch wiederholen. Rasul sallallahu alaihi wasallam hatte Qiyamul Layl die ganze Zeit mit einer Ayah gemacht. Er hat sie wiederholt und wiederholt und wiederholt und wiederholt und wiederholt und wiederholt. Eine ganze Nacht. Das ist Koran schmecken. Koran kosten. Koran genießen. Das heißt nicht, dass du das jedes Mal machst, aber solche Stellen, damit du wirklich endlich mal darüber nachdenkst. Ich kann sterben. Ich kann sterben. Will ich dann Allah sehen? Oder will ich ihn nicht sehen? Aufgrund meiner Sünden. Ich will ihn sehen. Also was muss ich dann tun? Ich muss endlich aufhören mit diesem Leben. Was für ein Leben? Das achtlose Leben. Das Leben ohne Reue. Ein Leben ganz ohne Sünde, das wird wohl nicht eintreten. Wir werden keine Engel. Aber du sollst die großen Sünden unterlassen. Und die kleinen Sünden natürlich auch. Aber wenn du sündigst, kehre schnell zu Allah zurück und arbeite an deiner Taube, dass sie besser wird. Arbeite an deiner Taube, dass sie intensiver wird. Und das kommt mit der Zeit, bihaulillahi tabaraka wa ta'ala, also mit dem Willen Allahs Azza wa Jal. Diese Ayah, liebe Geschwister, erwähnt nun die zwei Voraussetzungen für die Akzeptanz bei Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sagt also, wer nun auf die Begegnung mit seinem Herrn hofft, was sollen wir jetzt machen? Ja? Na'am? Ja, Hoffnung, aber was sollen wir dann machen? Was erwähnt Allah Azza wa Jal? Ja? Gute Taten und? Genau. Was sind das also für zwei Pfeiler? Das ist die Befolgung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Al-Mutaba'a und Al-Ikhlas. Das sind die zwei Säulen der Ibadah. Keine Ibadah wird angenommen, wenn sie nicht aufgebaut ist auf diese zwei Säulen. Deswegen reden die Ulama von Tawhid al-Ibadah und Tawhid al-Ittiba'. Die Einzigkeit in der Anbetung und die Einzigkeit in der Befolgung. Was soll denn das heißen? In der Anbetung ist ja wohl klar, wir dienen nur Allah. Wir machen das für keinen anderen außer Allah. Möge Allah uns Ikhlas geben. Und was heißt Tawhid al-Ittiba'? Ja? Ja. Genau. Also Tawhid al-Ittiba', wen sollen wir einzig folgen? Gemeint ist Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, du darfst Allah nicht anbeten, wie du willst, sondern du sollst Allah anbeten, so wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn angebetet hat. Ihr kennt die bestimmt den Hadith, die drei Männer, die sich gesagt haben, oh, Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah hat ihm alles vergeben, er ist ohne Sünde, er ist unfehlbar. Ja, dann packen wir es mal an, jetzt müssen wir mal was machen. Ne? Der eine sagte, ich werde nicht mehr schlafen. Nachts werde ich nur noch beten. Ist das Gebet gut oder schlecht? Ist schön. Der andere hat gesagt, also Frauen, vergesse ich, ich werde nie heiraten. Der dritte hat gesagt, ich werde jeden Tag fasten. Ist das eine Sünde zu fasten? Ist eine Sünde zu beten nachts? Ist es eine Sünde nicht zu heiraten? Kann sein. Kann sein. Wenn du Sünden begehst und das Heiraten würde dich von diesen Sünden bewahren, dann musst du heiraten. Wer sich beherrschen kann und nicht sündigt, der muss nicht heiraten. Deswegen gab es auch Gelehrte, die haben nicht geheiratet, wie Ibn Taymiyyah, rahimahullah, Nawawi, rahimahullah und andere. Fragen am Ende, inshallah. Also sie haben jetzt nicht Sünden begangen, in dem Sinne, also dass sie Schlechtes vorhat. Aber was sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, als er es mitbekommen hat? Er sagte, ich esse und faste. Und ich bete und schlafe. Und ich heirate. Und wer nicht meiner Sunna folgt, gehört nicht zu mir. Sunna in diesem Sinne, Religion also. Meiner Art und Weise zu leben. Und deswegen, dieser Hadith erklärt, du darfst nichts einführen, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht getan hat. Da kann keiner kommen und sagen, oh, hast ihr das Fasten? Ja, zum Beispiel beim Feiern des Geburtstags. Ja, oder beim, was weiß ich, irgendwas übertreiben im Dhikr. Ja, auf einer Art und Weise, die nicht erlaubt ist. Dann kommt man und sagt man, ja, bei euch ist alles Bid'ah. Ihr hasst Dhikrullah. Was für ein Quatsch. Haben diese Leute dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt, ja, Rasulallah, hast du denn das Fasten? Es geht doch nicht darum, dass du diese Ibadah hast, sondern du darfst die Ibadah nicht umsetzen auf eine Art und Weise, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht umgesetzt hat. Ja? Genau. Also wenn man etwas Gutes tut, aber auf eine andere Art und Weise, nicht so, wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam getan hat, dann gehört das nicht zur Religion. Und dieser Hadith belegt auch, dass das, was der Prophet unterlassen hat in der Ibadah, nicht erlaubt ist. Weil da kommen einige und sagen dann, wie zum Beispiel beim Maulid, kommen dann mit dem Argument, nicht alles, was der Prophet unterlassen hat, sallallahu alaihi wasallam, ist verboten. Doch, dieser Hadith belegt das. Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam es unterlassen, täglich zu fasten? Also hat das Verbot. Wäre diese Regel richtig, alles, was der Prophet unterlassen hat, muss nicht heißen, dass es verboten ist. Dann hätte er sie nicht getadelt, dass sie etwas getan haben, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht getan hat. Also da mussten wir aufpassen. Also diese zwei Bedingungen müssen erfüllt sein. Al-Ikhlas wal-Mutaba'a. Also Aufrichtigkeit und Befolgung des Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ich suche gerade das Zitat. Sekunde. Na. Und zwar der Sohn von Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahum Allah, er wurde gefragt. Al-Fudayl ibn Iyad ist ein großer Gelehrter, ein Vorreiter in Zuhd und Tazkiyah, Erziehung, ja, der Seele. Al-Fudayl ibn Iyad. Und der war auch mal ein Mensch, der gesündigt hat. Fudayl ibn Iyad war ein, was war er vorher? Ein Räuber. Keiner, der Hajj machen wollte, konnte Hajj machen aus dem Irak, ja, ohne erstmal zu fragen, welche Route führt weg von Al-Fudayl ibn Iyad. Ja? Das war ein Räuber, der hat die Leute einfach bestohlen. Und als er Tauba gemacht hat, saß er dann in der Moschee und die Leute fragen sich, ja, welche Route nehmen wir denn jetzt, dieser Fudayl, der lässt uns ja nicht in Ruhe. Dann sagte er ihnen, keine Angst, dieses Jahr wird nichts passieren. Er hat jetzt nicht gesagt, ich bin der Räuber, ja, aber er hat gesagt, dieses Jahr ist der Weg frei. Ja. Auf jeden Fall Al-Fudayl ibn Iyad, das ist jetzt sein Sohn. Er wurde gefragt, was bedeutet, wer Gutes tut? Was bedeutet Gutes zu tun? Er sagte, aufrichtiges Handeln und richtiges Handeln. Also, dass die Tat aufrichtig und richtig ist. Aufrichtig ist sie, wenn sie nur für Allah getan wird. Oder bevor er sagte, die Tat, wenn sie aufrichtig, aber nicht richtig ist, wird sie nicht angenommen. Und wenn sie richtig ist, aber nicht aufrichtig, wird sie nicht angenommen. Sondern erst, wenn sie richtig und aufrichtig ist. Da wurde er gefragt, und was ist die richtige und aufrichtige Tat? Er sagte, aufrichtig bedeutet, es ist nur für Allah. Und richtig bedeutet, es entspricht der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dann zitierte er die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Wer also die Begegnung mit Allahs wünscht, der soll was machen? Gutes tun. Gutes, also Richtiges. Also entsprechend der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und Allah niemanden beigesellen. Das sind also die zwei Bedingungen für die gute Tat, dass sie gemäß der Sunna ist und dass sie aufrichtig ist. Und da gilt es nun zu lernen, was Aufrichtigkeit bedeutet und so weiter. Das ist natürlich ein gewaltiges Thema. Es gab Gelehrte, die gesagt haben, ein Gelehrter sagte, ich wünsche mir, dass es Leute gibt, die sich spezialisieren auf Ikhlas. Ihr ganzes Leben reden sie nur über Ikhlas. Dass die Leute Ikhlas lernen, dass die Leute darauf achten, dass sie Ikhlas haben. Und natürlich auch sich beschützen vor den Tücken des Teufels, der dir eingauken will, du hast kein Ikhlas. Al-Ikhlas bedeutet, du machst es nur für Allah. Was ist, wenn ich aber denke, ich mache es für die Menschen, ich denke, ich bin was Besonderes, dann denke an eine Sünde. Stell dir dann vor, die Leute kennen deine Sünde, würden sie dich dann noch loben, möge Allah uns vor der Bloßstellung bewahren. Zum Ende also dieser Sura wurde der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt. Ja, also sag gewiss, ich bin ja nur ein menschliches Wesen. Wer ist gemeint? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Und so begann ja die Sura. Alhamdulillah, alladhi anzala ala abdihi al-kitab. Das Lob gebührt Allah, der das Buch auf seinen Diener herabgesandt hat. Also wurde auch zum Ende dieser Sure der Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama gelobt. Damit sind wir am Ende dieser gewaltigen, schönen und edlen Sura. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denjenigen zählen, die von diesem Wissen profitieren. O Allah, wir bitten dich mit deinen schönsten Namen und erhabensten Eigenschaften, dass du uns zu denjenigen zählst, die Wissen sich aneignen und dem Wissen auch folgen. O Allah, lasse uns die Wahrheit als Wahrheit erkennen und leite uns dazu, ihr zu folgen. Und lasse uns die Unwahrheit als Unwahrheit erkennen und leite uns dazu, sie zu meiden. Ja Rabbi, fülle unsere Herzen mit der Liebe zu deinen Worten, mit der Sehnsucht nach dem Koran. Lasse uns zu denjenigen zählen, die zu den Leuten des Korans gehören. Mache uns die Rezitation des Korans schmackhaft und leite uns dazu, den Koran auswendig zu lernen und ihn zu leben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ein gutes Ende geben. Möge Allah azza wa jall uns leben lassen mit dem Koran und sterben lassen mit dem Koran. Möge Allah uns erlauben, dass der Koran unser Begleiter im Grabe ist, auf dass wir Licht bekommen in unserem Grabe. Möge Allah subhanahu wa ta'ala erlauben, dass der Koran Fürsprache einhält für uns. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns allesamt ein gutes Ende haben lassen, indem wir das Glaubensbekenntnis aufsagen. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.